Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Wie angekündigt, ist ja unser Thema seit einem Jahr der Bodhidharma und jetzt sind wir endlich zu ihm hingelangt. Ich habe ein Foto von ihm mitgebracht. Das ist klassische Ikonografie. Ich weiß zwar nicht, warum er so böse schaut, aber das ist typisch Bodhidharma-Ikonografie. Über die Jahrhunderte haben ganz verschiedenste Künstler immer wieder dieses gleiche Ikonografie benutzt, um in ihrem eigenen Stil diesen bösen Blick einzufangen. Also er hält hier seine Robe, ja, und schaut so über die Robe rüber. Und was typisch ist für Bodhidharma, er hat keine Augenlider. Die Geschichte habe ich bestimmt schon erzählt, dass er, als er meditiert hat, ist er immer eingeschlafen. Und irgendwie hat er sich so drüber geärgert, dass er einfach seine Augenlider rausgerissen hat. Deswegen wird er jetzt immer ohne, mit großen Augen dargestellt, ohne Augenlider. Diese Augenlider hat er vor seiner Höhle irgendwo hingeschmissen und da ist dann ein Teebusch entstanden. Und so ist der Tee entstanden, grüner Tee. Deswegen trinken die Zen-Mönche alle grünen Tee, sagt man.
Warum schaut er wirklich so
böse? Ich weiß nicht warum. Also man könnte, wenn man jetzt sagen, ja, wegen diesem, weil er da eingeschlafen ist und so. Andermal könnte man sagen, dass also er hat eigentlich keine Schüler akzeptiert. Das ist jetzt alles so Zen-Tratsch. Ja, also das ist nicht historisch. Aber er hat keine Schüler akzeptiert. Also ich fange vielleicht von vorne an. Das Interessante ist, er ist erstmal uralt geworden. Nämlich, das habe ich jetzt rausgeschrieben, das weiß man nicht genau, wie alt er war. Als er zu seinem Lehrer kam, der hieß Hanyatara Sonya. Jetzt ist mir unklar, ob das eine japanische Lesart ist, weil es klingt nicht so richtig chinesisch. Es ist die Geschichte von einem japanischen Zen-Meister, der hat das so erzählt. Und da ist der Punkt der, dass er also 40 Jahre bei seinem Lehrer geblieben ist. Dann hat er 60 Jahre unterrichtet. Dann war er schon mal 120, Pi mal Daumen. Und dann hat er sich entschlossen, von Indien nach China zu schippern. Also er ist mit dem Boot, mit dem Schiff dorthin gefahren, ja, also schon als uralter Mann eigentlich. Und die Reise hat 3 Jahre gedauert. Ich weiß nicht, wie der da mit dem Schiff lang gefahren ist, aber eigentlich ist die Reise von Indien nach China nicht so lang.
Odysseus.
Ja, irgendwie hat das ein bisschen was vom Odysseus. Also wenn er zu Fuß gegangen wäre, wäre er viel schneller gewesen. Aber, ja, also, naja, also Segeln ist auch nachhaltig, also es sind ja keine Öltanker oder so. Aber das fand ich interessant. Das heißt, er kommt dann als alter Mann dort an und zu seiner Zeit gab es einen Kaiser, der hieß, jetzt gibt es da verschiedene Lesarten, die einen sagen Kaiser Wu, die anderen sagen Kaiser Wu Di. Auf jeden Fall hat er eine eigene Dynastie begründet, die Liang. Dynastie. Und das war der chinesische Kaiser, der am stärksten Buddhismus gefördert hat. Der hat hunderte Klöster bauen lassen oder Tempel bauen lassen, hat also viel Land wahrscheinlich verschenkt, damit die Klöster davon leben können, hat viele Übersetzungsprojekte finanziert, also war extrem spendabel, großzügig. Und als der Bodhidharma nach China kam, in China gab es so Volkszählungen. Also der Bodhidharma kam irgendwas mit 500, Pi mal Daumen, 520, irgendwie so in dieser Größenordnung an. Zuerst waren es nur 2000 Tempel und 36.000 Mönche und Nonnen, wobei die Quelle von Klerikern spricht. Die deutsche Übersetzung bezieht sich hier auf den Text von Red Pine. Das ist die deutsche Übersetzung Bodhidharmas Lehre des Zen. Das ist das hier. Und die englische Übersetzung, The Zen Teaching of Bodhidharma, das ist das hier. Dieses Buch hat eine Schweizer Zen-Nonne, vielleicht auch Meisterin, übersetzt. Auf jeden Fall jemand, der sich auskennt. Die Agatha Weidler heißt sie. Red Pine hat Clerics gesagt, dass es also 2000 Clerics gab. Und sie hat daraus Mönche und Nonnen gemacht. Es ist immer die Frage, gab es zu dem Zeitpunkt in China Nonnen oder war das ein Privileg von Männern oder so? Also da kenne ich mich zu wenig aus, aber ich hätte das nicht so einfach aufgespalten. Das kommt mir komisch vor. Anyway, auf jeden Fall, also und dann im Jahre 477 gibt es also schon 6500 Tempel und 80.000 Mönche und Nonnen. Und 5 Jahre später ergab eine Zählung im Norden, dass dort 30.000 Tempel und 2 Millionen Kleriker es gab. Jetzt kann man sich fragen, wie kommt es, dass das so explodiert ist? Und die plausibelste Erklärung ist die, dass du zwei Vorteile hattest, wenn du Mönch oder Nonne geworden bist. Erstens wirst du nicht zum Wehrdienst eingezogen. Erster Vorteil, du lebst länger. Zweiter Vorteil, du bist steuerbefreit. Du musst keine Steuern zahlen. Und das hat zu einem Boom geführt, dass auf einmal ganz viele Leute Mönch und Nonne geworden sind. Ist eine Erklärung. Man könnte natürlich auch sagen, na, weil der Buddhismus so toll ist und die sind alle so euphorisiert gewesen und deswegen sind sie alle so. Aber das wird wahrscheinlich nicht wirklich so sein. Auf jeden Fall gab es offensichtlich schon eine große Szene. Wenn ihr euch erinnert, 148 bis 180 kam also der erste wichtige Übersetzer aus Indien, nehme ich mal an, oder aus einer der Stadtstaaten an der Seitenstraße nach China und hat angefangen, Übersetzungen anzufertigen. Er hat das aber mit Dolmetschern gemacht. Und die Übersetzung war nicht besonders gut, aber immerhin ist es das 2. Jahrhundert. Der heißt An Shigao. Und der nächste, das ist er, Kumara Jiva. Und der ist 343 bis 413, ist er auch in die Hauptstadt, in die chinesische Hauptstadt gekommen und hat dort ein riesiges Übersetzungsprojekt angefangen. Und sein Vorteil war der, der hat Sanskrit gesprochen und Chinesisch. Das heißt, seine Übersetzungen sind die maßgeblichen Übersetzungen geworden. Also hohe Qualität, gefördert von den Kaisern und das schon im 4. Jahrhundert. Das heißt, 100 Jahre bevor der Bodhidharma nach China kam. Der Bodhidharma wird ja immer so als Pionier gehandelt, aber eigentlich gab es da schon relativ viel buddhistische Aktivität. Wenn man großzügig ist, mindestens 300 Jahre. Und dieser Kaiser, Kaiser Wudi von Liang, also aus der Dynastie der Liang, das war halt derjenige, der am meisten gefördert hat, sagt man so. Und offensichtlich war er mächtig stolz drauf. Der Bodhidharma wird aus zen-buddhistischer Perspektive, wird er als 28. indischer buddhistischer Patriarch gehandelt. Aus buddhistischer Sicht bedeutet das, dass die Nummer 27 sozusagen der Lehrer vom 28 war, Nummer 26 der Lehrer vom 27, und so geht das zurück bis zu Mahakashapa war der, das war dann die Nummer 2 und das wird gesagt, das soll der Nachfolger vom Buddha gewesen sein. Und es gibt so eine berühmte Geschichte, wo der Buddha eine Blume in die Luft hält. Und der Mahakashapa, das war der Einzige, der gelächelt hat und es verstanden hat. Und damit hatte er die Übertragung. Und so ging dann von einem Patriarch zum nächsten Patriarch. Aber das ist Perspektive Zen. Im Theravada sehen die das natürlich ganz anders. Deswegen muss man da vorsichtig sein, weil diese historischen Linien sind nichts anderes als eine Rechtfertigungsideologie, um zu beweisen, in Anführungszeichen, dass das, was ich hier lehre oder unterrichte, dass das direkt vom Buddha kommt. Das ist die einzig wahre Lehre. Und so erzählt das jede dieser Traditionen. Ja, deswegen.
Das Wort Patriarch ist vermutlich auch aus dem Zen, oder? Das kommt wahrscheinlich im Theravada auch nicht vor.
Nee, kommt eigentlich nicht im Theravada vor. Also eine gute Frage, wo das herkommt. Wahrscheinlich kommt das eher aus dem Chinesischen, weil im Chinesischen die sehr stark, also sehr patriarchalisch sind. Und die haben relativ früh angefangen, die Religionen zu beaufsichtigen. Da gab es eigene Büros, wo sie also dann Verantwortliche hatten, die kontrolliert haben, dass die in den Klöstern wirklich das Richtige machen. Ja. Also das ist keine neue Einführung von der jetzigen chinesischen Regierung, sondern das geht sozusagen eigentlich schon fast seit Beginn, war das immer eng einerseits an die Mächtigen angegliedert, weil das waren die Hauptförderer. Das ist aber in Japan genauso gewesen. Und gleichzeitig haben die Mächtigen auch kontrolliert, was in den Klöstern passiert. Und das hat sich eigentlich so durchgezogen. So, und der Bodhidharma, das ist er hier, ja, der wird eingeladen zum Hof des Kaiser Budi, weil halt der Kaiser Budi so stolz darauf war, dass er so viel gefördert hat und so viele Klöster gebaut hat und so. Buddhistisch gesehen, von der Karma-Lehre, hat er damit ja sehr, sehr viel positiven Verdienst angehäuft. Und das will er sich natürlich jetzt bestätigen lassen. Der Kaiser fragt halt den Bodhidharma, welchen Verdienst habe ich mir mit meinen wohltätigen Handlungen erworben? Das ist ein bisschen so eine Suggestivfrage. Der Bodhidharma schaut auf, ist immerhin schon weit über 100 Jahre alt und sagt, keinen Verdienst. Und das ist natürlich ein bisschen für das Weltbild des Kaisers ein bisschen frustrierend oder enttäuschend. Und er versteht es aber nicht wirklich. Dann geht der Dialog weiter. Also der Kaiser war ein wenig irritiert und fragte nach, und was ist die Essenz des Buddhismus? Und dann kommt diese berühmte Formulierung, die auch im Bianlu, also das ist so eine ganz berühmte Koansammlung aus der Songzeit, der erste Koan ist. Also in der deutschen Übersetzung vom Gundert sagt dann der Bodhidharma, als die Essenz, also auf die Frage, was ist die Essenz des Buddhismus, sagt der Bodhidharma, offene Weite, nichts von heilig. Und das sind zwei wesentliche Aspekte, auf die der ganze Ansatz dann auch beruht. Das heißt, offene Weite ist nichts anderes als die Meditationshaltung der Offenheit, der Gelassenheit, dass der Geist weit und offen ist, an nichts anhängt, nichts festhält. Nichts festhalten bedeutet höchste innere Freiheit, auch frei sein von sämtlichen religiösen Konzepten. Und deswegen nichts heilig oder nichts ist heilig. Also die Unterscheidung zwischen heilig und nicht heilig wird in diesem kleinen Statement von Bodhidharma aufgehoben. Das war natürlich sehr sophisticated, hat natürlich der Kaiser nicht verstanden, ja. Und irritiert fragt er dann, und wer bist du? Und die Antwort von Bodhidharma ist, ich habe keine Ahnung. Also er hält die Offenheit, indem er auch sämtliche Zuordnung an Persönlichkeit, an Person aufhebt. Der Kaiser war natürlich extrem irritiert. Ja, und der Bodhidharma geht halt, weil irgendwie checkt er, der Typ ist noch nicht so weit. Und zieht sich dann also in die Berge zurück, in eine Höhle und meditiert dort 9 Jahre vor einer Wand. Und in diesen 9 Jahren, jetzt komme ich auf deine Frage, ja, warum er so böse schaut, in diesen 9 Jahren kommen halt immer wieder Leute vorbei, die halt irgendwas von ihm wollen, dass er sie als Schüler akzeptiert oder was auch immer. Und er lässt sich da nicht irritieren. Und dann kommt ein Schüler, das ist Hui Ke, und der ist hartnäckig. Der ist so hartnäckig. Und jetzt kommt sozusagen wieder so eine interessante Geschichte. So hartnäckig, dass er seinen Arm abschneidet, um zu beweisen, wie stark er Schüler vom Bodhidharma sein möchte. Und mit diesem Arm in der Hand, ja, wobei natürlich medizintechnisch gesehen, wie soll das gehen? Weil ich meine, wenn er sich den Arm abschneidet, wird er verbluten, da wird er nicht mehr viel machen können. Na, so ist es halt mit den Geschichten. Hat irgendwie funktioniert. Und der Bodhidharma akzeptiert ihn dann und dreht sich so um und fragt gnädig, was willst du? Und dann sagt er, mein Geist ist so unruhig und ich kannst du mir helfen, dass ich meinen Geist irgendwie beruhige? Und dann sagt der Bodhidharma, kein Problem, gib mir deinen Geist. Und der Hui Ke schaut ihn an und denkt sich, wie soll ich das machen? Und da sagt der Bodhidharma, siehst du, schon befreit. Zack. Also, ich finde gute Geschichten. Das sind die zwei berühmtesten Geschichten bei Bodhidharma. So viel zu seiner Person.
Das ist alles, was man weiß, biografisch.
Man weiß eigentlich gar nichts von ihm. Also man weiß gar nichts.
Hat man ihn verbürgt, dass es ihn überhaupt gegeben hat, oder?
Nicht wirklich. Den Kaiser hat es gegeben, Und es gibt jetzt einen Text, wo man davon ausgeht, dass dieser Text vom Bodhidharma sein soll. Das ist aber nur, es ist so eine Art Vortrag und man geht davon aus, dass es Schüler wahrscheinlich mitgeschrieben haben. Ja. Wahrscheinlich wird er mehr Schüler gehabt haben und so. Also das ist ja alles ein bisschen überspitzt. Und da sind drei wichtige Aspekte drin. Und zwar das Charakteristikum seines Ansatzes. Und jetzt muss man aber davon eigentlich ausgehen, also er hat keine eigene Schule gegründet. Ja, das war wahrscheinlich nie sein Verlangen, sondern das hat sich dann im Laufe der Jahre erst so ergeben, wahrscheinlich über seine Nachfolger oder so, weil natürlich alle buddhistischen Richtungen haben Meditation drin. Und sein Ansatz heißt ja Jhan auf Chinesisch. Und Jhan ist eigentlich die Abkürzung von Jhana, Chinesisch. So, Jhana war aber irgendwie zu anstrengend für die Leute, also haben sie Jhan draus gemacht. Aber wenn man sich Jhana auf der Zunge zergehen lässt, dann hört man daraus Jhana. Hm? Ja, also wenn man Jhana sich auf der Zunge zergehen lässt, hört man Jhana. Und Jhana ist Sanskrit. Und das sind die Vertiefungen. Das heißt, dieser Ansatz hat sich über die Meditation als weiterer Begriff, als Vertiefung, hat sich über die Meditation definiert. Das ist sozusagen das Positive, die positive Definition. Und die negative Definition, was sie auf jeden Fall nicht sein wollten, waren irgendwelche Schriftgelehrten. Und deswegen gibt es so einen Vierzeiler. Und das ist der Kern dieses Ansatzes. Sein Ansatz ist die Überlieferung außerhalb der Schriften, unabhängig von Wort und Schriftzeichen. Und das bezieht sich so ein bisschen auf diese Geschichte von Mahakashyapa in der Blume. Man muss sich das wahrscheinlich so vorstellen, dass diese buddhistische Szene in China war natürlich sehr viel Textstudium. Die haben halt viele Texte übersetzt, haben die Texte auswendig gelernt, rezitiert, bösartig könnte man sagen, sehr kopfig und wenig innere Kultivierung der Qualitäten über die Meditation. Und da setzt er wahrscheinlich an. Das heißt, er sagt, die Überlieferung findet außerhalb der Schriften unabhängig von Wort und Schriftzeichen statt. Direkt auf des Menschen Herzens zeigen, direkt mit dem Lehrer arbeiten und der sagt, was Sache ist. Die eigene Natur schauen und Buddha werden. So, und das ist auch ein wichtiger Punkt. Das heißt, es geht nicht um das erkenntnismäßige Verständnis, sondern es geht um die Erfahrung der eigenen Natur. Und was ist die eigene Natur? Die Buddha-Natur. Das heißt, der Lehrer macht nichts anderes, als dich darauf hinweisen auf deine eigene Buddha-Natur. Du musst nichts übernehmen, weil du hast ja alles schon in dir. Und insofern ist das, womit wir uns vorher beschäftigt haben, die ganzen Mahayana-Texte, das fließt natürlich alles bei Bodhidharma zusammen. Das heißt, das ist implizit in diesem Ansatz mit drin. Und das werden wir dann noch im Laufe der einzelnen Sitzungen sehen. Also wir haben die Buddha-Natur, wir haben das Miteinander verwoben sein, Huayan. Wir haben die Geschichte mit reiner Landlehre, dass wir jetzt im Augenblick da sind und nicht irgendwie auf mehrere Inkarnationen warten müssen. Das ist der Vorbau, den der Bodhidharma mitnimmt und implizit. Und dieses Implizite bedeutet aber, dass es in der unmittelbaren Arbeit von Lehrer und Schüler unmittelbar auf die eigene Natur gedeutet wird. Und jetzt gibt es einen eigenen Begriff für Erwachen im Japanischen. Gibt es zwei Begriffe, Satori und Kenjo. Und Kenjo heißt die eigene Natur erfahren. Das ist damit gemeint. Und die eigene Natur ist Buddha-Natur. Das ist der ganze Witz dabei. Und das ist das Wesentliche des Zen-Ansatzes, so wie er halt, ich sag mal, aus der eigenen Geschichte her konstruiert wurde. Das heißt, die ganzen Dialoge, diese kurzen Dialoge, sind immer unmittelbare Manifestationen, wo der Lehrer den Schüler auf seine eigene Natur verweist. Wo es nicht darum geht, irgendwelche Bücher auswendig zu lernen oder irgendwelche Texte auswendig zu lernen, sondern wo es in der unmittelbaren Kommunikation er darauf deutet. Und wenn der Lehrer gut ist, dann gibt es eine Pointe und in dem Augenblick, wo es die Pointe gibt und der andere die Pointe versteht, tschum, hat er ein kleines Erwachenserlebnis oder Erleuchtungserlebnis. Vielleicht lassen wir das so stehen, weil ich glaube, das ist erstmal genug Inhalt. Ihr habt eine Idee von der Person, ihr habt eine Idee von dem Hauptpunkt. So, jetzt werden wir hier mal schauen, auf welchen Knopf muss ich da drücken, damit das Ding